Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr bei dieser neuen Folge Ruhestörung dabei seid. Heute begeben wir uns in die deutsche Hip-Hop-Szene. Und wer diese schon etwas länger verfolgt, dem wird der Name A zum J sicherlich etwas sagen. Alan Julian Asare Tevye, aufgewachsen in Hamburg, mittlerweile lebt er in Berlin, hatte 2011 seine ersten Erfolge mit seinem Debütalbum Monty. Damals waren gerade Peter Fox, Materia und Casper die angesagten Namen im Hip-Hop, als eine neue Generation auf sich aufmerksam gemacht hat. Und dazu gehörte auch A zum J. Das ist nun schon eine ganze Weile her. Der Hip-Hop und auch die Szene hat sich verändert. Aber A zum J macht weiterhin sehr produktiv Musik, hat in diesem Jahr Teil 2 seiner Albumtrilogie veröffentlicht und tritt beim Reeperbahn-Festival auf. Ich habe mit ihm über sein aktuelles Album Francis gesprochen, über Konzeptalben generell, den Wandel der Hip-Hop-Szene und seine Entscheidung gegen eine Tour. Außerdem hat Alan auch den ein oder anderen Musiktipp für euch parat. Seid also gespannt. Mein Name ist Liz Remter. Los geht's.
Kredibilität zahlt keine Maybach. Kredibilität zahlt keine AP. Kredibilität sitzt in den Meetings. Heißt Gerd kann Feature klären über Nana. Spricht bei einem Steak von der Frau Dorflex. Vor der Praktikante redet über 10k. Mama, so geht klar. Spiel mit der Nostalgie. Sample
einen Song, der schon. Ich bin ein Rapper, Produzent, alles selber Macher, DIY im größten Stil machender Künstler. So, ja.
So würde A zum J sich selbst beschreiben, wenn man noch nie von ihm gehört hat. Und manchmal, da gibt es eben diese Momente, in denen einem plötzlich klar wird, das ist es, was ich machen will. In manchen Berufen passiert das häufiger als in anderen, in der Musik relativ oft. Auch A zum J konnte mir von genau so einem Moment erzählen, dem Augenblick, in dem ihm bewusst wurde, dass Musik mehr für ihn sein könnte als nur ein Hobby.
Boah, ich glaube, das war einfach so, als ich das erste Mal auf der Bühne stand. Also als ich damals als ich noch in Hamburg gewohnt habe und noch zur Schule gegangen bin, haben wir so ein Benefizkonzert selber veranstaltet auf meiner Schule. Und ich glaube, ich war 16 vielleicht. Und da stand ich zum ersten Mal dann auf der Bühne so für 15 Minuten und habe so eigene Songs performt. Und ich glaube, das war schon so der Moment, als ich da so dann so runtergegangen bin und dachte so, boah, wie geil wäre das, wenn das so einfach immer wäre.
Mittlerweile ist genau das immer bei Alan. Zum Hip-Hop hat A zum J schon früh gefunden. Deutscher Hip-Hop kam er später hinzu. Ganz am Anfang war es noch Rap aus den USA.
Aber also ganz, ganz, ganz am Anfang mit 12 war das dann so Eminem. Ne? Also das war so ganz klassisch irgendwie so das erste Mal, diese erste Berührung mit Hip-Hop so. Und ich glaube dann so aber dass ich gesagt habe, so auf Deutsch irgendwie, das finde ich irgendwie krass und das würde ich gerne machen und ausprobieren und dann auch direkt ausprobiert, auch mit Kopieren und Imitieren und was weiß ich, war da tatsächlich Savage, so mit Kool Savage mit 15 oder so.
Kool Savage, ein Rapper, der schon seit den 90ern in der Hip-Hop-Szene aktiv ist und in diesen Jahrzehnten den Deutschrap sehr stark geprägt hat. Seine Tracks roh, direkt und etwas vulgär, aber genau das mochte A zum J damals.
Ich glaube, ich fand das Vulgäre gut. Also etwas, was ich ja heute gar nicht mehr mache. Aber ich glaube, ich fand damals einfach so dieses Dolle, dieses ja, ich fand, wie er gerappt hat, so fand die ganze Cadence, fand den Flow, fand das alles irgendwie spannend so und irgendwie, wie er die Stimme benutzt hat und alles. Und das fand ich irgendwie außergewöhnlich und war so, ey, das will ich irgendwie auch versuchen. Und warum sollte ich es nicht auch können?
Jetzt hat der kleinen Bart, denkt er, wer eisenhart. Du und Valeska passt zusammen, euch fehlt live der Atem und Echo. Hörst du das, wie ich dich Zeile für Zeile weg? Bombe, deine Augen bauen werden zum End vom McDonald's, Little Echo, dieser macht keinen Sinn, das ist der King gegen ein Kind. Der Track ist wie ein Ding gegen dein Kindesurteil und dein Untergang. Außen Finn, ich bin am Flow wie der Wind, lass es raus wie ein Pin. Ich bin kein Hater, du kennst mich, doch du bist Faker als Hennens. Es ist wie die Sonne für dich, komm näher und.
Das Urteil heißt dieser Track von Kool Savage aus dem Jahr 2005. Ein Diss-Track gegen Echo Fresh, Die Fehde zwischen den beiden Rappern wurde zu einem der bedeutendsten Battles der deutschen Hip-Hop-Geschichte und in diesem Jahr standen sie nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder gemeinsam auf der Bühne. Und auch die Anfänge von A zum J liegen im Battle Rap. Er war früher Moderator in einem Final Fantasy und Warcraft 3 Forum und ist genau dort auf einen Battle Rap Thread gestoßen. Und auch heute spielt Alan in der einen oder anderen Situation noch Videogames.
Also ja, also nicht so krass, ne? Aber ich spiele richtig, oh Gott, richtig Oldhead-mäßig spiele ich einfach Fortnite. Alleine. Immer auch so, nicht mal mit Freunden oder so. Und ganz selten spiele ich tatsächlich noch Warcraft 3 so. Also wenn ich so im Studio mal bin irgendwie und dann irgendwie so mal zwischendrin mal so eine halbe Stunde mal kurz Kopf ausschalten will, dann spiele ich wirklich im Studio kurz mal so eine halbe Stunde Warcraft 3. Also das mache ich tatsächlich, ja.
Ein bisschen was ist aus dieser Zeit also geblieben. Nun aber zurück zum Battle Rap. In den späten 90ern und frühen 2000ern war Battle Rap im deutschen Hip-Hop noch ziemlich groß. Heute eher weniger, so wirkt es zumindest. Denn wenn es nach A zum J geht, dann hat sich der Begriff einfach nur gewandelt.
Es ist jetzt nicht mehr, es sind nicht mehr dieselben Lines und so etwas. Es ist nicht mehr dieselbe Art von was man kacke findet am Gegner, ne? Oder am imaginären Gegner. Früher war es dann immer so, ihr könnt nicht rappen, ihr habt keine geilen Reime und bla bla bla, ihr seid stumpf und was weiß ich. Heute ist es halt so, ne? Eher auch so dieser ganze hedonistische Lifestyle und so, ey Mann, ich lebe gut, du lebst schlecht. So. Na, also ich finde, Battle Rap ist ja schon so eigentlich nichts anderes als ich bin der Geilste, alle anderen sind blöd. So, ne, alle anderen sind scheiße und wack und was weiß ich. Und das ist ja eigentlich die Message an Battle Rap. Und diese Art von Flex, sage ich mal, diese Art von Rap, Die mache ich ja heute selber noch ab und an. Die machen ja auch, also es ist nur nicht mehr so dieses, es ist jetzt nicht dieses, wie es damals Savas gemacht hat, ne, wie es irgendwie Kollega gemacht hat oder so etwas oder Farid Bang oder was weiß ich, ne. Also so etwas nicht. Aber Battle Rap, also selbst Mako macht Battle Rap dann vom Ding her. Ne? Also gerade die aktuelle Single von Mako und Kwame, so wo er dann irgendwie sagt, so ich rauche viele J's, du takest viele L's und so etwas, ist so, das ist ja nichts anderes als Battle Rap eigentlich. So dieses sich selbst repräsentieren und jemand anderen sagen, du bist nicht cool.
Ey, ich rauche viele J's, du takest viele L's, der mich will mein Geld und ich will es schnell. Es wird wieder hell, baby what the hell, du schläfst in WGs.
Eine moderne Form des Battle Rap, wenn es nach A zum J geht. Zuletzt haben sich auch Kendrick Lamar und Drake sehr medienwirksam über viele Tracks hinweg einen Schlagabtausch geliefert. Dabei hat Kendrick Lamar auch einen Diss-Track gegen Drake veröffentlicht, der ihm später einen Grammy einbrachte.
Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 that fuck him up. Wop, wop.
Das Ganze gipfelte dann in der Super Bowl Halftime Show in diesem Jahr, wo Kendrick Lamar genau diesen Track auch performte. Für A zum J unterhaltsam, aber auch irgendwann etwas lächerlich, wenn man mal betrachtet, wer sich da gerade eigentlich battelt.
Also ich fand's so ganz kurz, fand ich es dann schon auch irgendwie unterhaltsam und so und dachte mir so, ja, okay, cool, oh, neuer Diss-Track irgendwie online morgens und so. Aber ganz schnell dachte ich mir einfach so, Digga, es sind halt zwei irgendwie mit 30 Jahre alte Multimillionäre, die sich irgendwelche Scheiße an den Kopf werfen. Digga, habt ihr nichts Besseres zu tun? So, ihr seid so beide Väter und so. Es ist irgendwie, irgendwann fand ich es auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, so. Aber, gleichzeitig muss ich aber sagen, also wie Kendrick dann das auf dem Super Bowl gemacht hat und so etwas, das war schon sehr, 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 sehr krass. Also das war dann auch Peak-Unterhaltung wieder so. Also aber so diese reinen Diss-Tracks die ganze Zeit back and forth und so, fand ich halt dann so für 24 Stunden so richtig geil und war voll drin, aber dann ganz schnell auch wieder raus.
Der Peak vom Battle Rap ist nun eigentlich auch schon etwas länger vorbei und die Hip-Hop-Szene hat sich mit der Zeit gewandelt. A2J ist mittlerweile auch schon seit gut 15 Jahren im Business und hat mir verraten, was denn für ihn eigentlich die größte Veränderung war.
Boah, also was sich auf jeden Fall zum Guten geändert hat, finde ich, dass es eine Offenheit einfach mittlerweile immer mehr gibt zumindest. Das ist noch nicht komplett da angekommen, dass es so richtig offen ist. Aber so als ich damals neu in die Szene kam, das war schon so ein No-Go, gekleidet zu sein wie ich. Es war damals so mit Röhrenjeans, was weiß ich, ne? Dieser ganze Hipster-Style, wie man so schön gesagt hat und so. Das war damals halt super, super No-Go so. Aber mittlerweile ist man da einfach viel offener, habe ich das Gefühl, was Geschlechter angeht, was sexuelle Orientierungen angeht, was Styles angeht, was auch den Klang der Musik angeht. Also sprich, dass Leute nicht mehr sofort sind so, oh, da wird gesungen, das ist direkt eine Pop, Punkt, 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 so, weißt du, das war damals einfach so, da waren so Sachen, du durftest so bestimmte Sachen im Rap nicht gefühlt. Und da mussten halt erstmal so ein paar Leute die Türen eintreten, damit das möglich war. So. Und dass das auf jeden Fall aufgebrochen wurde und dass die Szene offener zueinander ist und so und auch Leute irgendwie offener miteinander kollaborieren und so, das finde ich zum Beispiel sehr schön.
Fick auf eure Trends, mach mein Ding, bis ich verreck. Er ist in meinen DMs, doch ich jag nur die Ends. Ich mach die Scheine jetzt, aber schätze jeden Cent. Ich hab das Temperament in meine DNS und fick auf eure Trends, mach mein Ding, bis ich verreck.
Haggy, Wassermann und Ellie Preis mit dem Track DNS. Wassermann und Ellie Preis gehören zu einer Generation, in der Social-Media-Plattformen wie TikTok längst zum Standard-Tool für Selbstvermarktung geworden sind. Als A2J in der Hip-Hop-Szene auftauchte, war Social-Media ebenfalls schon Thema, auch damals schon als eine Art Reizwort. Damals wie heute diskutiert man, ob es der Musik eher schadet oder vielleicht sogar hilft.
Es ist einfach so, wie es ist, weil die Sache ist am Ende des Tages, Zeit ändert sich halt einfach, Dinge ändern sich, Trends ändern sich, Bewegungen, Social Media ändert sich. Es ist halt unaufhaltsam, weil man kann es nicht aufhalten. Und ich bin immer so, ich will gar nicht irgendetwas so zurückhaben. Ich will aber auch nichts irgendwie, dass es so bleibt. Und weißt du, das ist einfach, es ist einfach die Zeit und es ist gut, dass sie sich irgendwie ändert. Und weil, als ich damals in die Szene kam, haben sich Leute beschwert über Social Media, dass es überhaupt so eine Rolle gespielt hat. Facebook-Likes, Instagram, bla bla bla. Ne? Und jetzt sind wir, also es ist meine Generation, die sich über TikTok-Tänze aufregt und ne, Trends dort und bla bla bla. Vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren waren es Leute, die sich aufgeregt haben über Hashtags, über Twitter, über diese ganze Lingo da und selbst. Es gibt immer etwas, was alle irgendwie ein bestimmter Schlag blöd findet. Und das sind meistens die abgehängt wurden, die es irgendwie dann blöd finden. Und ich will gar nicht irgendwie sagen, so, ey, ich will das zurückhaben und so etwas. Alleine schon, um mir nicht einzugestehen selber, dass ich ein Abgehängter bin. Ich will nicht so dieser Boomer sein, der sagt, so, ey, früher war alles besser, weil früher war es überhaupt nicht besser. Früher war einfach nur anders.
Bevor wir zum aktuellen Album von A2J kommen, blicken wir erstmal noch auf seine Anfänge. Denn wenn man Alan fragt, wann sich der A2J-Sound so richtig rauskristallisiert hat, dann muss man sein Debütalbum Monty hören. Das hier ist der Titeltrack aus 2011.
Für die Zukunft, doch man ist noch weit entfernt und sie ist nicht versprochen. Ich sehe, wie Monty mich anguckt, laut lacht und nichts sagt, weil er nicht will und nicht kann und seit Tagen nur schläft, während wir alle gehen. Er schöpft von dem Leben, er schöpft von all dem, was wir tun, nur damit uns.
Also ich glaube, das war so das allererste Mal, dass ich wusste, okay, das bin ich, das ist meine Sprache, das sind meine Themen. Das sind meine Beats, so, das ist genau die Musik, das ist 100% ich. So, ohne irgendwie nach links und rechts geguckt und kopiert und was weiß ich. Klar, inspiriert immer, so, das wird jeder Künstler und jede Künstlerin, glaube ich, auch bestätigen können. Man wird immer inspiriert. Aber das war so das erste Mal, so Monty war wirklich, da ist so der Knoten geplatzt, dass ich wusste, okay, that's me, so.
14 Jahre später ist im März in diesem Jahr der zweite Teil seiner Albumtrilogie erschienen, Francis, der Nachfolger von Winter tat weh aus dem vergangenen Jahr.
yeah. Kicksnare, die Bob ballert ins Ohr, krach, don't guard. So klingt Schmutz, Digga, so klingt Großstadt. Kein Hold-up, wenn ich losmach. Whole Squad, wieder turned up, wieder Ohnmacht. Scheiße ist am Kochen, wieder Siedepunkt. Diese Jungs suchen nie was Gutes, suchen nie einen Grund. Langeweile am Stadtrand auf Abfuck. Sag, keiner spricht, aber viele sagen wie Nibelung. Ethnis ist der OG aus dem gelben Block. Mit dem zweiten Wohnsitz in dem elften Stock. Aus dem er tickt, denn zu Hause gebe es Stress mit Mama. Stress meint er sonst nie, ich denk an damals.
Die Geschichte, die Anthem Hot auf dem Album erzählt, ist die von dem Charakter Francis. Eine Geschichte, die nicht direkt biografisch ist, aber doch sehr nah an der Lebensgeschichte von Ellen dran. Aufgewachsen in Hamburg-Ost mit schwierigen Familienverhältnissen, sie haben auf eine Art dieselbe Geschichte, die gleichen Voraussetzungen und sind dennoch unterschiedliche Wege gegangen. Mit Francis hat Azum J eine weitere Ebene zu seinem Werk hinzugefügt, die selbst langjährigen Fans so vielleicht noch nicht bewusst war.
Ich glaube, es ist vielen gar nicht so richtig klar gewesen eigentlich, was meine Geschichte und meine Herkunft angeht. So, ich habe es natürlich hier und da immer mal so angerissen irgendwie in Songs und auf Alben und so etwas, dass ich zum Beispiel aus jetzt nicht unbedingt reichen Verhältnissen komme oder so etwas. Aber dass mein Background, sage ich mal, so sogar auf, ja, schon auch einen sozialen Brennpunkt irgendwie zurückzuführen ist und auf Blogs und auf auch Gewalt, auch häusliche Gewalt und all diese Sachen, die halt ja halt auch Francis auch einfach thematisiert werden. Ich glaube, das ist vielen gar nicht klar und das ist deswegen auch so für mich so ein bisschen das Album Francis genauso wie das Album Winter tat weh hat für mich so einen fast schon so selbsttherapeutischen Ansatz. Auch wenn ich immer so kein Fan bin davon zu sagen, so, ey, Musik ist wie Therapie für mich, weil das ist so, nee, es ist nicht Therapie, es ist ein absoluter Monolog, so. Aber es ist eher wie ein Tagebuch führen, so. Und da ich mich zu sehr abhängig mache davon, was andere Leute von mir denken, kann ich diese Gedanken nicht ganz für mich behalten und deswegen ist es ein Album. So, nicht einfach nur ein Tagebucheintrag. Weil ich kein Tagebuch führe. Weil mir meine Therapeutin davon abgeraten hat. Aber das ist ein anderes Thema. Aber deswegen, also ich glaube, so diese Ebene, so wo komme ich eigentlich her, was ist so wirklich mein Background, wie war meine Kindheit, wie sah meine Jugend aus und so etwas, das ist, glaube ich, nicht so richtig klar immer gewesen und war auch so nie so ein großer Bestandteil meiner Musik. Es gab immer mal wieder einen Song, immer mal wieder so ein paar Zeilen und was weiß ich, die darauf hingeführt haben, so ey, okay, so und so ist er vielleicht aufgewachsen, aber so richtig das Werk irgendwie, was man so diese Zeit beschreibt, gab es halt nicht. Und ich glaube, das ist so ein Layer, der dazu hinzugefügt wurde, auch für Leute, die mich jetzt schon länger begleiten.
Und wenn Ellen ein paar Entscheidungen anders getroffen hätte, dann hätte auch er vielleicht Francis sein können.
Das ist ja immer so diese Butterfly-Effekt-Frage, ne? So wirklich jede minimale Entscheidung ändert so dein Leben vielleicht komplett. Und ich glaube, dass es in meinem Leben sehr viele, so und vor allem gerade in meiner Jugend, sehr viele dieser minimalen Weichen gab, so, wo ich einfach gesagt habe, ey, ich gehe jetzt da lang und dann wurde ich halt eben nicht zu Francis. Aber es hätte definitiv, ja, ganz, ganz locker so passieren können, weil ja, mit den Gegebenheiten eben, ich meine, die Gegebenheiten sind ja einfach dieselben gewesen.
Yeah, ich glaub, ich kauf mir heut was Dummes. Nutz den Tag für Scheiß, solange jung ist. Verbrenne Hunnis ab, miss ein aber auf Lunge. Hol mir was, das zeigt, ich bin nicht so wie ihr. Nein, das kein Schmuck mehr, keine Chain. Nein, das nicht fair, bitch, ich erfrier, mein Hals ist kühl. Sie denkt, sie ist ne 10 und macht auf süß. Ey, sagt, ich bin wie jeder, doch sie lügt. Sie sagten, so musst du dich hier bewegen. Deshalb geh ich heute unnormal, du dumm, als wär's ne Regel. Doch ist alles Stress, Schmuck am Alter, das ist gar kein Flex. Sie sagten nie, ich werd nie was, aber sie dachten.
Alle Stress heißt dieser Track von A zum J aus seinem aktuellen Album. Alan sagte einmal, dass der größte gemeinsame Wert zwischen dem fiktiven Charakter Francis auf dieser Platte und ihm selbst sei, das Gefühl, nicht gesehen zu werden und der Wunsch, wahrgenommen zu werden. War das aber auch der Grund für A zum J mit der Musik anzufangen?
Ich glaube, dass jeder eigentlich der oder die sich sagt, so, ey, ich will irgendwie mit dem, was ich tue, in der Öffentlichkeit stehen, ne? Also sei es MusikerIn, sei es keine Ahnung, Alter, SchauspielerIn, InstrumentalistIn, ModeratorIn, ne? Also wirklich eigentlich alle Leute, die sagen, ich will so einen Beruf machen, haben irgendwie einen Drang dazu, sich in die Öffentlichkeit oder irgendwie in den Mittelpunkt irgendwo drängen zu wollen. So jeder, der sonst würde man das ja nicht machen, sonst würde man das nicht wollen. Und ich glaube, also man kann es natürlich als was Positives immer auch sehen und so, und das mache ich auch zum großen Teil. Aber klar kommt das, glaube ich, bei den meisten oder bei vielen Leuten einfach aus einem Defizit woanders her. Also ich glaube, bei den meisten kommt das einfach aus einem Defizit. Ich will jetzt nicht so Küchenpsychologie anfangen, ne? So, aber schon irgendwie vielleicht aus einem Defizit aus der Jugend, aus der Kindheit, aus der Schulzeit, whatever. Auf jeden Fall hat man sich vielleicht einfach nicht viel gesehen, gefühlt oder zumindest nicht so viel, wie man sich wünschen würde, in irgendeiner Phase seines Lebens. Und da hat es dich irgendwann dann gekickt. Es ist ein ewiges Trauma vielleicht, was du mit dir schleppst, oder ein Triggerpunkt oder was weiß ich. Und sagst so, jetzt hole ich mir diese Anerkennung, die ich vielleicht nie bekommen habe. So. Und dann sagst du dir, okay, ich werde jetzt das und das. Und klar, bei mir ist es auf jeden Fall genau das. So, und ich glaube, das wird auch auf Francis, wird es ja auch viel erzählt, auch woher dieses Defizit kommt und so, warum man sich nicht gesehen fühlt, etc. pp. Oder warum ich oder Francis sich nicht gesehen gefühlt hat. Nur der Weg halt dann gesehen zu werden, ist halt ein unterschiedlicher bei uns beiden. Und bei mir war es auf jeden Fall bestimmt auch mit die Musik.
Schau, ob es lohnt, schau auf den Wert, schau, ob ich's mach und schau auf mein Geld. Schau auf nichts, was irgendjemand mir sagt, ich schau auf mich selbst. Schau, ob es lohnt, schau auf den Wert, schau, ob ich's mach und schau auf mein Geld. Schau auf nichts, was irgendjemand mir sagt, ich schau auf mich selbst. Augen auf dem Jackpot, by any means. Mama sagt, ich soll nicht raus, doch ich muss Geld verdienen. Brüder werden kalt, Bro, geht es um Pader. Jeder hier auf sich gestellt, jeder lebt ohne Vater. Geier kreisen überm Block, heute ist Judgment Day. Sind nur nachts outside, wenn die Stadt nicht lebt. Schnelles Geld ruft, wer widersteht der Versuchung. Vielleicht geht heute einer rein, haben wir keine Zukunft.
Schau auf, heißt dieser Track von A zum J. Wenn man das Album Francis von vorne bis hinten durchhört, dann fallen einem auch immer wieder kleine Breaks auf, Momente, in denen der harte Unterton bricht. Und wenn man dann auch noch den Vorgänger Winter tat weh gehört hat, dann kommt einem das vielleicht sogar bekannt vor.
Genau, das ist ja quasi immer so, wenn ein Akt endet im Album, dann kommt dieser Sound rein. Das war bei Winter tat weh schon derselbe Sound. Das wird auf jeden Fall bei dem dritten Album der Trilogie auch wieder derselbe Sound sein, der die Akte vom Album trennt. So, ich glaube, jetzt habe ich es gerade zum ersten Mal öffentlich gesagt, dass es die Akttrennung ist.
Francis ist nun schon Teil 2 einer Trilogie. Im letzten Jahr ist, wie gesagt, Winter tat weh erschienen. Wie kam aber überhaupt die Idee dazu, ein dreiteiliges Werk zu veröffentlichen?
Habe ich schon sehr, 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 sehr lang eigentlich auf meiner Agenda. So, dass ich wollte sowas schon immer mal machen, aber es hat sich einfach nie wirklich ergeben. So, und auch die Projekte, die ich davor gemacht habe, waren so auch immer in sich geschlossen. Und ich meine, vom Ding her, Winter tat weh und Francis sind auch in sich geschlossen. Und sicherlich werden sich Leute, die jetzt so beides gehört haben, fragen, wie soll das eigentlich jetzt Teil, also wieso sind die beiden Teil einer Trilogie? Weil unterschiedlicher können zwei Alben ja eigentlich nicht sein. Aber das ist ja auch mit, finde ich, ein Tool für so eine Trilogie, für mich persönlich zu sagen, so, ey, das soll auch gerade innerhalb einer Trilogie irgendwie so unterschiedlich sein, die Teile zueinander, wie es geht, weil die Sache ist, Eine Trilogie ist für mich jetzt nicht so, ey, ich mache jetzt dreimal ein ähnliches Album. Und ich finde ganz oft irgendwie, wenn so Leute irgendwie so etwas wie eine Trilogie machen oder so Teil 2 von einem Album, finde ich ja das Schlimmste, dann ist so, es ist basically wie das erste ein bisschen aufgewärmt so gefühlt. Und das sowas mag ich immer so gar nicht. Und aber die Idee ist schon länger da auf jeden Fall.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob A.J. schon mehr über den dritten Teil der Trilogie verraten möchte.
Der dritte Teil spielt im absoluten Jetzt. So. Also, das ist wirklich der Ist-Zustand und der vielleicht Wird-Zustand, sage ich mal. Ja, während halt so Winter tat weh, war halt so wirklich so eine Momentaufnahme aus. So, okay, hier stehe ich jetzt, aber ich stehe hier, weil das gerade passiert ist die letzten 2 Jahre. Dann ist Francis so dieses, guck mal, ich stehe nicht nur hier, weil das die letzten 2 Jahre passiert ist, sondern das, was die letzten 2 Jahre passiert ist, ist vielleicht zu einem großen Teil auch einfach passiert, weil das die letzten 30 Jahre irgendwie passiert ist. Und das dritte Album ist so ein bisschen so dieses, okay, und was mache ich jetzt draus?
Was man auf jeden Fall festhalten kann, Alan ist Fan vom Format Album als Konzept. Nun leben wir aber aktuell in einer Zeit, in der viele MusikerInnen nur noch EPs und Singles droppen. Da ist es, auf Konzeptalben zu gehen, fast schon eine Art Statement. Man könnte es schon als eine Art Luxus sehen, wenn Streamingzahlen und Klicks zählen, sich davon abzukoppeln und auf Alben zu setzen. Alan sieht das etwas anders.
Ist eine Entscheidung so am Ende des Tages. Also Luxus in dem Sinne, es ist ein Luxus, den ich mir selber theoretisch nicht mal leisten könnte. So, wenn man sich Streamingzahlen anguckt und so, auch bei mir, ist es so sehr, sehr, sehr offensichtlich, was denn die vorab ausgekoppelten Singles und die gepitchten Singles waren so und was aber dann Albumsongs einfach sind, die mit einem Album gekommen sind. Wenn man sich da einfach straight up Zahlen anguckt und so, kann ich mir diesen Luxus nicht leisten, den kann sich niemand leisten. Also wirklich niemand. Ne? Ich spreche nicht nur von den Artists meiner Größe, sondern selbst die ganz, ganz, ganz Großen. Also du wirst selbst sehen bei The Weeknd, so, dass die Albumsongs viel weniger, also wirklich viel weniger Streams haben als die Singles. So, und das ist ein Luxus, den ich mir einfach, das ist einfach eine Entscheidung, die ich treffe am Ende des Tages. Eine Entscheidung, die sich eigentlich, die mehrere Artists treffen sollten. Vor allem die, die immer darüber meckern, dass es so ist. Und das finde ich halt ehrlich gesagt eher einfach so ein bisschen schwach von Artists, dass dieses einfach sich dem komplett beugen einfach nur und sagen so, ey, diese Brands haben jetzt die Macht darüber, wie ich meine Musik veröffentliche und ich gebe denen diese Macht zu 100%. So. Und man kann ja immer ein Mittelding finden. Ich bringe ja trotzdem Singles vorab raus und bin nicht einfach nur, hier ist mein Album und that's it. Aber trotzdem sage ich, ich mache ein Album, ich mache ein Konzert. Also alles, was ich mache, ist schon relativ antizyklisch natürlich, aber es ist einfach eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Damit will ich jetzt nicht sagen, guck mal, ich bin der mutigste Artist und was weiß ich, so, aber ich bin einfach nur so, dass ich sage, ich habe da persönlich keine Lust drauf, mich dem zu beugen, so. Was heißt keine Lust? Ich sehe den Benefit jetzt nicht so krass. Also ganz ehrlich, ob ich jetzt da auf einem Song irgendwie 100, 200, 300, 400.000 oder 1 Million Streams habe, ändert mein Leben jetzt nicht so krass, als wenn es nur dann 10.000 beispielsweise sind. Also das ändert einfach nicht so krass viel. Weil ich auch gemerkt habe, dass diese Songs nicht immer unbedingt die sind, die am lautesten mitgegrölt werden bei Shows und so. Es sind einfach nur algorithmisch gepushte Songs. Und das sollten sich alle, glaube ich, mal klar sein, dass wir einfach darüber sprechen, dass, glaube ich, 90% der gestreamten Songs so viele Streams haben, weil sie algorithmisch gepusht sind. Nicht, weil sie wirklich von Leuten gehört werden. Songs sind erfolgreich, weil Algorithmen sie pushen. Songs sind erfolgreich, weil Playlisten sie pushen. Songs müssen nicht mehr gemocht werden, um erfolgreich zu sein.
Ein klares Statement. Und wenn ich mich so an verschiedene Interviews zurückerinnere, gerade mit NewcomerInnen, dann hatte ich schon das Gefühl, dass der Respekt davor, ein Album zu veröffentlichen, ein anderer ist als bei einer EP oder Singles. Und das hat auch einen Grund, wie Alan mir verraten hat.
Natürlich, weil, ne, also, weil es ja auch super ernüchternd ist, dann zu sehen, dass Streamingzahlen irgendwie so von diesen Songs viel, viel, viel geringer sind. So, und das ist etwas, das ich will nicht lügen und sagen, das lässt mich komplett unbekümmert, ne? Aber ich versuche es einfach auszublenden. Ich versuche meine Angst davor nicht siegen zu lassen, so, weil dann, also, wo enden wir dann, wenn wir vor den Dingen als Artists Angst haben? Also, dass wir Angst vor Alben haben, wie es früher war, oder Respekt vor Alben haben, wie es früher war, so dieses einfach, ey Mann, ein Album ist halt voll das Ding, so, ne? Es ist einfach so, das ist so meine Visitenkarte als Artist irgendwie so. Und mittlerweile ist es nicht mehr deine Visitenkarte und Leute haben nur noch Respekt davor, weil es so ist, so, naja, da mache ich ja basically 3, 4, 5, 6 Singles und 6 Songs, die eigentlich für die Tonne sind. So, weißt du, also die keiner mitbekommt. Deswegen haben alle Respekt und Angst vor einem Album. Die haben da nicht Respekt vor, weil dieses Wort so krass, das hat nicht mehr die Bedeutung. Ein Album hat irgendwie nicht mehr so die Bedeutung, auch innerhalb der Industrie. Es geht nur noch um Singles, es geht um Reels, es geht um geile TikToks dazu. Und ich verteufel das Ganze auch nicht zu 100%, ne? Ich sag nur, ich mache es, wie ich es mache. Alle anderen können es gerne so machen, wie sie es machen. So. Ich verteufel das überhaupt nicht. Es ist, wie die Zeit halt läuft. So, it is what it is.
Und wenn man selbst viel Wert auf Alben legt, dann wird man sicherlich auf viele hören. Deshalb habe ich A.J. mal nach seinen liebsten Alben gefragt, die er aktuell hört.
Also ich fand alleine dieses Jahr, habe ich 2 Alben, die ich wirklich ultra viel höre. Ich höre sogar 3 Alben, die ich echt viel höre. Ich höre sehr viel, habe ich das The Weeknd-Album tatsächlich gehört. Ich bekenne mich als absoluter Mainstream-Fan an der Stelle. Einfach so, ey, ich feiere den meistgehörtesten Artist der Welt. Nee, aber das Album fand ich wirklich extrem gut, weil ich auch die letzten 2 schon extrem gut fand. Ist das für mich auch ein geiler Abschluss so. Dann fand ich das Playboi Carti Album erstaunlich gut. Bitch, stop calling me. Hustle my name. 230. My own pace, not a hurry. No rush. Ich habe nicht viel erwartet, aber irgendwie feiere ich's. Und das Sia Grey Album finde ich extrem krass.
Eine Empfehlung von A.J., Sia Grey, also gerne mal auschecken. Ihr Debütalbum Sia ist im Februar erschienen und damit war sie auch in Deutschland auf Tour. Alan hingegen hatte sich bei seinen letzten beiden Alben gegen eine klassische Tour entschieden. Stattdessen gab es ein einziges Konzert noch vor dem Release der Alben. Auch schon im vergangenen Jahr bei Winter tat weh. Aber warum eigentlich?
Keine Tour, weil es für mich einfach Teil des Konzepts, auch da wieder Teil des Konzepts einfach war zu sagen, so, ey, ich will für beide Alben, die sollen so eine einmalige Show kriegen, wo das Album in voller Länge gespielt wird. Meine Hardcore-Fans, die dort sein werden, die werden dieses Album dann so präsentiert bekommen, wie es im besten Fall präsentiert sein sollte. Und zwar in ganzer Länge, von Track 1 bis Track 12 durchgängig, ohne Skippen, ohne zwischendrin was anderes machen, ohne zwischendrin einen Kumpel ruft an, ohne zwischendrin kochen gehen. Wirklich, du hörst nur dieses Album und kannst dem nicht entkommen. Also wie es am besten ist eigentlich, wenn du so ein Album halt dann machst und präsentierst, dass du nicht abgelenkt wirst, weil heutzutage, wir sind die ganze Zeit abgelenkt von allen möglichen. Wer schafft es denn zum Beispiel noch ein Album zu hören oder einen Film zu gucken oder eine Serie, ohne einmal aufs scheiß Handy zu gucken? Wer kriegt das hin?
Als DIY-Künstler wie A.J., ohne großes Label im Rücken, sind solche Konzerte aber ein ganz schönes Brett. Denn es gehört weitaus mehr dazu, als sich auf eine Bühne zu stellen und zu performen.
Für die Köln-Show jetzt zu Francis, das war Amok für mich, Alter. Ich habe alles selber gemacht. Ich habe das ganze Showkonzept gemacht, so. Ich hatte keinen DJ auf der Bühne, das war mein FOH, Grüße an Basti an der Stelle, der einfach live, ne, mein DJ quasi gemacht hat, der nicht auf der Bühne zu sehen war. Ich hatte nur Licht und für die Hälfte der Show standen 10 Jungs mit Sturmmasken hinter mir auf der Bühne. Und all das zu koordinieren war wirklich geisteskrank. In einer Stadt, die nicht meine ist. Ich war selbst der Fahrer dorthin. Ich habe meine Crew im Vito-Transporter bin ich gefahren, so nach Köln. Habe meinen eigenen Tourmanager gemacht. Ich habe alles selber gemacht, weil ich musste natürlich auch die Kosten so gering halten, wie es geht. Weil die Sache ist einfach, mit so einer Show verdienst du ja so gut wie nichts. Weil du leihst ja meistens für eine Tour Technik und was weiß ich, für eine Woche mindestens aus oder 2 Wochen halt, so lange wie die Tour ist. Und kriegst dann natürlich auch so eine Art Massenrabatt für jeden Tag und so. Ne? Es kostet halt nur so meistens dann so ein so ein Pauschal für eine Abholung und bla bla bla. Und ey, wenn du es für einen Tag machst, ist das so teuer alles. Es ist so teuer alles. Das heißt, ich musste Kosten einfach unten halten. Hab alles selber gemacht. Vor Ort, dann kam Elias, Shoutouts an ihn auch, der ja auf meinem Album drauf ist, der auch aus Köln ist. Der hat dann so Jungs gebracht, so, die alle so bereit waren, mit Sturmmaske auf die Bühne zu gehen. Die haben die Songs vorher nicht gehört. Ich musste denen erklären, wo sie auf die Bühne kommen, wann sie gehen, wann die Features kommen sollen, bla 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 bla. Und es war wirklich ein Hackmack. Aber es hat irgendwie alles extrem gut geklappt, aber ja, ich war davor nervlich am Arsch.
Schau dich an und Baby Girl, ich hab grad vergessen, wo ich herkomm, wenn du lachst. Auch wenn es sich erst falsch angefühlt hat. Wir machen alles richtig heute Nacht. Erspar mir diesen Blick, kann ich weiß, haben eigentlich beide keine Zeit.
Alles richtig von A zum J zusammen mit Trettmann, erschienen auf Wintertat W. Trettmann und A zum J haben schon mehrfach zusammengearbeitet. Alan werkelt nämlich nicht nur an seiner eigenen Musik, sondern ist auch als Produzent für andere Acts tätig. Zum Beispiel bei der EP Your Love is King von Trettmann. Die erste EP nach der Trennung von Kitschkrieg.
If you rescue me, I will rescue you. Mag sein, es tut noch weh. Mach es wieder gut. Fix dein Herz, okay. Geht nie mehr kaputt. Bin schon auf dem Weg. Immer wenn du mich rufst. Hör dich noch, Baby, come on, let's get wasted.
Nur eines von vielen Beispielen. Aber wie ist das, wenn man als Produzent dann Musik hört? So ganz privat, ohne beruflichen Kontext, hört man Songs dann anders?
Voll viele, die ich kenne und so, sind so auch so Artists und selber Produzentinnen und so oder Instrumentalistinnen und so, die sind dann so, ja, ey, ich kann gar nicht mehr Musik so ganz naiv hören. Und ich kann es tatsächlich voll gut, ehrlich gesagt. Ja, ey, das ist total schön. Und ich glaube, das ist auch eventuell meine Stärke und vielleicht teilweise auch Schwäche, selber im Musikmachen, dass ich bin selbst beim Musikmachen und so, ich bin so voll der Konsument auch dabei. Also ich denke mir selber immer so, beim Machen des eines Songs und bla, würde ich mir das gerne anhören. So. Und ich glaube, deswegen macht es meine Musik dann auch irgendwie, also ich finde so, meine Musik ist irgendwie verkopft, aber irgendwie jetzt auch nicht so übelst verkopft. Also weißt du, was ich meine? So, während so manche andere Art ist, wo du bist so, ey, ich kann das mir gar nicht anhören, weil es so dermaßen zerdacht ist, aber irgendwie ist es auch dadurch super genial, bin ich dann doch auch immer hier und da auch sehr einfach und simpel. So, und ich mag Musik auch, die super simpel auch ist und so, aber ich sag mal so, mein musikalisches Know-how und alles, was ich die letzten Jahre mir angesammelt habe, selbst wenn ich ja wirklich überhaupt von Musiktheorie gar keine Ahnung habe, ich habe nie ein Instrument gelernt, gar nichts, kann keine Noten lesen, bla, ist es so, ich bin immer noch naiv genug, einfach so richtiger Konsument zu sein, wenn ich Musik höre. Aber gleichzeitig das Know-how, das ich dann doch irgendwie habe, sorgt eigentlich nur für den Pluspunkt, dass ich Dinge anders appreciate wahrscheinlich, als es doch der Standardkonsument macht. Also ich appreciate Sachen anders, aber ich verurteile Sachen jetzt nicht wirklich anders, nur weil ich selber Musiker bin. So, weil viele sind dann auch so elitär als MusikerInnen, dass die dann so sind, so, echt, das hörst du? Puh, oh, das ist aber echt, boah, das kann ich mir gar nicht anhören, Alter. Das ist ja so Mainstream und bla 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 und das hören doch nur Idioten und ich bin so, Digga, ich höre das The Weeknd-Album rauf und runter. Ich höre Playboi Carti, wenn es sein muss, rauf und runter. Ich würde mir auch eine Sabrina Carpenter daran anhören, wenn ich es fühlen würde. Aber es ist einfach nur nicht mein Geschmack. Aber so wirklich, ich höre den simpelsten Pop-Scheiß, wenn es sein muss. Kann aber auch das JPEG-Mafia-Album appreciaten. Also es ist so einfach alles, was mich hittet mich so. Ich achte auf nichts Krasses so. Aber weißt du, das Ding ist halt so, das ist wie diese Leute, die irgendwie selber so einen Sport ausüben, so Basketballbeispiel. Ich guck NBA immer so, Basketballspiele. Und als würde ich so selber irgendwie so semi-professionell NBA spielen, so Basketball spielen. Und dann gucke ich mir so NBA-Spiele an und bin so, LeBron James, was ist da aus dem geworden und so. Und bla bla bla, der ist ja nicht mehr so krass wie früher und so. Und ist so, Bruder, du warst nie LeBron James Level ansatzweise. Chill mal. Und klar, Sport ist sehr leistungsbezogen und sehr klar abgesteckt und abgemessen, wer gut ist und wer schlecht ist. Das kann man in der Musik schwerer machen. Aber es ist so, who am I to judge? So, nur weil Sabrina Carpenter Coffee ein absolutes Splice-Sample ist und wirklich die simpelste Produktion, die es gibt, so, heißt es nicht, dass ich diesen Song hätte machen können. So, also, who am I to judge? So. Ich habe ihn ja offensichtlich nicht gemacht. Wenn ich es könnte, I would. Ohne Scheiß, Alter. Wenn ich könnte, wenn ich wirklich so diese Radio-Hits, diese ganz simplen Radio-Hits, die einmal alle haten und alle sagen immer, das ist ja billige Radiomucke und das ist so Pop-Scheiß und bla. Ist so, ey, wenn das alles so simpel ist, dann mach. Dann mach einfach. Aber Leute sind immer so, weißt du, die reden dann von ihrem künstlerischen hohen Ross rund von oben herab und sind so, Bruder, du hast diesen Erfolg nicht. Wenn du ihn, also wenn es so simpel ist, dann mach's doch einfach. Und deswegen bin ich da immer so, nee, I won't judge, bro.
Du hast keine Wahl, tu was du brauchst. Leben ist nicht fair, aber Brock, es ist ciao. Jemand macht Arbeit auf ehrlich und kauft etwas, das du ihm nimmst, Digga, so ist der Lauf. Denn du bist ein Goon, du bist ein Bean, du bist gefeind, das hast du dir verdient. Allein deine Optik, die Haut, dein Akzent macht ihn Angst, also nutze es und guck, was du kriegst. Zeig kein Respekt, zeig auch kein Herz, zeig niemals Skrupel, zeig, was ist dir wert. Hattest weniger von allem als alle, jetzt nimm, was du willst und vielleicht willst du mehr. Oder schütz dich vor Schlangen, schütz dich vor Auge, schütz, was du hast und hab niemals Vertrauen. Reicht deine Hand, niemals sehen.
Zum J mit die OGs sagten. Und vielleicht ist dieser Track einer von den Songs, die ihr in diesem Jahr auch beim Reeperbahn-Festival live hören könnt. Dort spielt Zum J nämlich dieses Mal auch. Am 17. September startet das Festival in Hamburg und es öffnen sich wieder zahlreiche Clubtüren auf St. Pauli. Bevor wir schauen, welche Acts sonst noch so bestätigt wurden, habe ich Alan nochmal gefragt, wie sein Konzert sein wird. Ein Albumkonzert, wie zuletzt in Köln, zu Francis, oder quasi ein Best-of Zum J?
Das wird auf jeden Fall ein Zum J-Konzert sein. Das wird Best-of Zum J. Nein, ich werde natürlich mich sehr schon natürlich konzentrieren auf diese jetzt beiden Alben, die rausgekommen sind. Aber ich glaube, wer so schon mal eine Show von mir gesehen hat, kann bestätigen, es kommt nie was zu kurz. So, also es ist natürlich mittlerweile, hat sich eine ganz schön krasse Diskografie angestaut. Also es sind so viele Alben rausgekommen. Es gibt immer Sachen, die weggelassen werden, wo dann Leute sad sind, so. Aber ich baue meine Setlist ja auch immer einfach so nach Dramaturgie und wie ich finde, dass eine Show kohärent ist. Und jetzt muss irgendwie hingekriegt werden, die alten Sachen, Francis und Wintertat W, irgendwie kohärent zusammen spielen zu lassen, ohne dass es so super weird wird. Und wenn man sehr viel unterschiedliche Musik gemacht hat, auch in seinem Leben, dann wird es nicht unbedingt leichter, aber es macht dann noch mehr Spaß, eine Dramaturgie zu bauen. Und ich glaube, es wird eine geile Show sein, die wirklich auch so eine geile Reise durch diverse Epochen meiner Artistry darstellen wird und einen sehr, sehr geilen ja, eine sehr geile Dramaturgie haben wird. Und man wird sehr schön durch einen Abend geleitet.
Wer Fan von der Musik und der Energie von Azem J ist, der mag vielleicht auch das schwedische Duo Dicky Allem. Zwillingsbrüder, aufgewachsen in Göteborg, haben sich seit ihrer Jugend immer wieder in der Underground-Szene von L.A. und London umgehört. Rohe Hip-Hop-Beats mit Einflüssen aus Punk.
That doesn't sound like fun to me.
Dicky Allem spielen in diesem Jahr wie Azem J beim Reeperbahn-Festival. Und aus Schweden, wie Dicky Allem, kommt auch Boko Jut, Musiker, Designer und Performance-Künstler. Seinen Sound bezeichnet er selbst als Afro-Grunge. Seine Debüt-EP hatte er 2023 veröffentlicht. Eine EP, die ihm auch eine Grammy-Nominierung in der Kategorie Newcomer des Jahres einbrachte. Gewonnen hat er leider nicht, aber das kann ja noch kommen.
Okay, get these corners from the loudspeaker on the floor. Like, ha-ha, I cannot be ignored. Like, ha-ha, I cannot be ignored. I try to keep the peace, but let me start it up. I said, get these corners from the loudspeaker on the floor. Like, ha-ha, I cannot be ignored.
Auch für die nächste Musikerin bleiben wir nochmal in Schweden und gehen zur Singer-Songwriterin Anna Törnheim aus Stockholm. Zumindest ist sie dort aufgewachsen. Hat Klavier und Gitarre spielen gelernt, bis dann irgendwann auch die Worte und der Gesang dazugekommen sind. Mit Anfang 20 zog es sie raus aus Stockholm, hin nach New York und in Brooklyn sind dann auch ihre ersten bekannteren Songs entstanden. Unaufgeregt, reduziert und verletzlich. Mittlerweile ist sie nach Schweden zurückgekehrt und kommt im September dann auch nach Hamburg.
You die when you're young, you die when you're young, you die when you're young.
Weiter geht's Richtung Großbritannien nach London zu Dry Cleaning. Mit ihrem Debütalbum erreichte die Band 2021 Platz 4 der britischen Albumcharts. Schon vor der Veröffentlichung hatten sie sich allerdings an ihr zweites Album Stump Work gesetzt. Ein Album, das zeigt, dass sie nicht nur über Verlust und Trennung schreiben können, sondern auch über die Freuden und Ärgernisse des Alltags. Songs über die Kämpfe der Familienschildkröte und über die Nervosität vor dem Besuch eines Fischotters.
Gary Ashby. Have you seen Gary? Family daughters. He's stuck on your back. Without me. Dogs running free.
Aus den USA nach Hamburg kommt zum Beispiel Blonde Shell, Sabrina May Teitelbaum verbirgt sich dahinter. 2023 hat sie ihr selbstbetiteltes Debüt veröffentlicht, ein Album mit 9 Songs zwischen Indie-Rock und eingängigen Pop-Songs. Und mit über 150 Live-Shows ist ihre Fangemeinde sehr schnell gewachsen. Und wer weiß, vielleicht gehört auch ihr nach dem Reeperbahn-Festival dazu. Weiter geht's zu einer Band, für die seit 2020 alles verflucht zu sein scheint. Das sagen Bikini Beach zumindest selbst. Sie waren im Studio bei den Arbeiten an ihrem 5. Album, als die Corona-Pandemie ausbrach. Und nur 2 Jahre später begann ein bis heute andauernder Krieg in Europa. Und sie fragen sich, was denn als nächstes auf sie zukommen wird. Basierend darauf hat das Trio ihr neuestes Werk Cursed genannt, ihre bis dato dunkelste Platte. Schwer und sehr rifflastig. Ein Aufruf zum Widerstand, ein Anschreien gegen den Untergang, und genau das könnt ihr beim Reeperbahn-Festival dann auch live auf der Bühne sehen. Vom Bodensee geht's nun nach Chemnitz zur Band Powerplush. Waren hier bei Ruhestörungen 2020 schon mal dabei und haben über ihre Debüt-EP gesprochen, über mobile Nagelstudios oder Polonaise-Pits und ganz nebenbei auch einen kleinen Guide für den perfekten Tag in Chemnitz geliefert. 3 Jahre später machen sie immer noch Musik, haben mittlerweile ihr Debütalbum veröffentlicht und daraus stammt auch dieser Song. Powerplush sind aber nicht die einzigen Gästinnen aus Ruhestörung, die ihr in diesem Jahr beim Reeperbahn-Festival sehen könnt. Klar, A zum J, aber auch Sophie Reuer. Bis 2022 erschien ihre Musik schlicht unter ihrem Vornamen. Sophie Reuer fing schon im Alter von 4 Jahren an, Violine zu spielen. Im Teenageralter begann sie ein Studium am renommierten Wiener Konservatorium, brach dieses allerdings ab zugunsten eines nomadischen Lebens zwischen Los Angeles, New York und London. Cult Survivor aus dem Jahr 2020 ist das Debütalbum der Künstlerin. Mittlerweile hat sie schon ihr 3. veröffentlicht. Young Girl Forever kam im vergangenen Jahr raus. Wer wann wo wie auftritt, weiß man bei den ganzen Acts bisher offiziell noch nicht, außer bei den Musikerinnen, die in diesem Jahr in der Elbphilharmonie performen. Dazu gehört auch Pip Millett, eine britische R&B- und Soul-Musikerin. Ihre Songs strahlen eine Gelassenheit aus, inspiriert von Musikerinnen wie Lauryn Hill oder auch Joni Mitchell. In ihren Songs geht es oft um Einsamkeit, Selbstfindung und der Sehnsucht nach Verbindung. Die besondere Atmosphäre könnt ihr in diesem Jahr dann auch in der Elbphilharmonie erleben.
Late nights, riding, I'm so fucking done fighting. No better, no, I don't know it no better. Hate them, hiding, it's so fucking dumb fighting. No better, no.
Und mit diesem kleinen Einblick in das Line-Up des Reeperbahn-Festivals endet diese Folge Ruhestörung. Wenn ihr wissen wollt, wer noch in diesem Jahr neben A zum J, Pip Millett und vielen weiteren dabei ist, dann schaut gerne mal auf der Website des Festivals vorbei. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Das war's. Im nächsten Monat hört ihr hier wieder meine Kollegin Leonie Möhring am Mikrofon. Mein Name ist Liz Remter und diesen Musiker könnt ihr auch beim Reeperbahn-Festival live auf der Bühne sehen. Das ist Riven. Macht's gut. Ciao.
You do mine and I'll get yours, do. It's 'cause I got it.